So, ihr Lieben. Ja, wir haben uns entschieden, das heißt, meine Brüder haben entschieden, dass wir heute Morgen doch noch etwas Lehre hören. Und sicherlich auch dem geschuldet, dass wir in den Morgenstunden am aufnahmefähigsten sind. Und es ist natürlich wirklich viel, was in so eine Woche eigentlich hinein sollte. Und auch wir sind immer wieder im Gespräch und sagen, Mensch, was ist denn wichtiger? Sollten wir mit den Leuten mehr beten? Sollten wir mehr mit fragen? Sollten wir mehr lehren? Und es ist einfach die Gesamtheit der ganzen Dinge, die zusammenkommen muss. Das ist einfach so wichtig, dass diese einzelnen Komponenten, die gesunde Lehre, aber auch die Zeit für Gebet und die Zeit für Fragen, einfach alles zusammenkommen muss. Und was wir merken und was ich immer mehr merke, diese Sache, die wir hier tun, diese Sache Gemeindebau, das ist eben unser Leben. Deswegen kriegt man das nicht in eine Woche. Deswegen ist dieser Anspruch nicht, oder diese Sache, wie macht man das richtig, das lässt sich nicht in ein Buch fassen. Das lässt sich nicht in eine Agenda zusammenbringen, um dann zu sagen, ja, das ist das Handbuch, so geht's und so geht's nicht. Und dort haben wir unseren Zwiespalt auch immer. Es würde uns so sehr gefallen, dass wir das am liebsten irgendwo ablesen, dann umsetzen und dann wissen wir, was richtig ist. Und das hängt damit zusammen, dass wir so gerne haben, dass wir Sicherheit haben. Wir haben das einfach so gern, dass wir sicher sind. Vor allen Dingen, dass uns keiner anklagen kann, dass uns keiner einen Vorwurf machen kann. Und Gott denkt da anders. Gott möchte nicht, dass unsere Sicherheiten in unseren Programmen liegen, sondern dass unsere Sicherheit in ihm liegt. Und das ist mir ein Stück ein Anliegen für heute Morgen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin ein Stück aufgeregt auch. Und ich bin einfach gespannt, was der Heilige Geist einfach macht. Und ich möchte euch ein Stück von meinem Herzen mitteilen. Weil die Arbeit, die Gott tut im Gemeindebau, ist eine Arbeit an unseren Herzen und zuallererst an deinem Herzen. Wir haben sehr oft, und uns geht das auch so, und ich glaube, ich bin vielleicht gerade ein Vertreter von den Leuten, die sehr unsicher sind, auch wenn das nach außen nicht so aussieht. Aber ich schaue immer, was mache ich richtig, was mache ich falsch und wie könnten denn Leute so über mich denken. Und Gott sagt mir immer wieder, und er muss dazu manchmal ganz schön deutlich sein, und sagt, komm zur Ruhe, lass mich machen. Ich werde zum Ziel kommen, wenn du mir nachfolgst. Ich möchte euch ein Beispiel geben von einer namhaften Persönlichkeit, die dieses Problem auch hatte. Und wir denken das gar nicht, weil wir wissen doch, die Apostel sind das große Vorbild. Und die Apostel, wenn wir nur so wären wie die Apostel. Also ich habe eine Stelle gefunden, wo ich gemerkt habe, hier an dieser Stelle bin ich wirklich wie die Apostel. Also echt, da habe ich eine Stelle gefunden, da bin ich Petrus gleich. Da bin ich wie Petrus. Und Petrus wandte sich um und sah auf seinen Freund Johannes. Und er wusste, dass Johannes von Jesus so sehr geliebt wird. Und er hat sich daran erinnert, Johannes hat die Freizügigkeit besessen. Bei dem letzten Essen mit Jesus hat er sich sogar an seine Brust gelehnt. Mensch, was hatten die für ein Verhältnis? Und dann kommt in die Frage, du Jesus, wer ist, der dich verrät? Und dann schaut er noch einmal, da tastet er sich so ran an Jesus
Und dann sagt er, du, dieser hier, dieser Johannes, dein Freund, was ist mit diesem? Was geschieht mit Johannes? Und Jesus sagt, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Petrus hatte ein Problem damit gehabt, dass er auf seinen Freund Johannes geschaut hat und hat sich interessiert, hat gesagt, was ist mit ihm? Ist er anders berufen oder was passiert? Was geschieht? Hat er eine Sonderstellung oder was ist? Und vor einem Moment stockt uns vielleicht der Atem, wo wir sagen, was gibt Jesus für eine Antwort? Was geht dich das an? Wir würden nach dieser Antwort am liebsten gleich weggehen. Ja, das habe ich gewusst. Das habe ich gewusst. Ja, ich wusste, dass ich zweite Klasse bin. Ich wusste, das ist die ganze Antwort. Was geht dich das an? Aber Jesus sagt, Petrus, weißt du, wo der Schlüssel liegt? Weißt du, wo der Schlüssel liegt, dass du in den Frieden und in die Zufriedenheit und die Ruhe kommst? Folge du mir nach. Frag doch, ich kümmere mich darum, ich weiß, du wirst den Johannes an deiner Seite brauchen, du wirst auch den Jakobus brauchen und da gibt es noch Leute, die kennst du jetzt noch gar nicht, da gibt es Leute, die verfolgen dich jetzt noch und die werden eines Tages auch an deiner Seite stehen und ihr werdet euch ergänzen. Aber was jetzt wichtig ist für dich, folge du mir nach. Und wir haben gerade in dem Epheserbrief dieses Gebet gebetet und da sind so, so viele Geheimnisse drin. Und eine Passage in diesem Gebet, dort redet es von unserer Berufung. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist, wozu ihr berufen seid. Und wir haben Reichtum und Herrlichkeit geerbt. Und ich möchte euch ein Stück ermutigen in dieser Richtung, wenn wir das alles hören. Wenn wir hören, was wir vielleicht von Zwickau erzählen, wo er sagt, meine Herren, was läuft da alles? Und wenn ich da meine Gemeinde sehe oder meine Probleme sehe, meine Situation, wo ich stehe, das Erste, was ihr wissen müsst und woran wir uns immer wieder festhalten sollen, Gott hat gesagt, mein Reich ist ein herrliches Reich. Und manchmal glauben wir, sein Reich, seine Gemeinde ist ein Reich voller Probleme und voller Sorgen und voller Widerstände. Sein Reich ist ein herrliches Reich. Und was mir da sehr viel hilft, was mir da oft hilft, sind zum Beispiel viele Lieder. Viele Lieder, Sachen, manchmal hast du so wenig, wo du sagst, ich schaue ins Wort Gottes, ich lese und verstehe eigentlich nichts. Oder ich bete und ich merke, ich habe keinen Draht. Und mir hilft es sehr oft, die Lieder, die wir singen, dass wir dann solche Sachen haben. Ich bin diese Tage erinnert worden oder ermutigt worden, einem Lied, wo es eine Passage gibt, mit dir zu lachen. Dass Jesus möchte, dass wir mit ihm lachen. Dass wir mit ihm fröhlich sind. Und das hat etwas damit zu tun, wie wir ihn sehen und wie der Zustand meines Herzens ist. Das ist so wichtig. Der Teufel möchte uns mit Neid oder auch mit Angst oder mit Minderwertigkeit dazu bringen, dass wir wirklich unsicher sind. Wie das dem Petrus passiert ist. Und wie gesagt, da kann ich ihn gut verstehen. Da sagt Jesus, du, was ist denn mit dem? Was wird denn mit dem? Was hat denn der für eine Berufung? Wie wichtig ist denn der im Reich Gottes? Und Jesus sagt, das ist der falsche Ansatz. Folge du mir nach. Sei du mein Jünger. Und deswegen ist es das Allerwichtigste, das Erste, was wir lernen müssen, dass wir in der Nähe seines Herzens sind, dass wir unser Herz und unser Mangel von ihm ausfüllen lassen. Und es ist sehr wichtig, dass uns, dass das von Anfang an, dass das das Erste ist. Das ist die erste Arbeit und das müssen wir wissen für uns und für jeden, den Gott uns anvertraut. Das Erste, und Axel hat das gestern in seiner Lehreinheit auch aufgezeigt, wir können nur Menschen in das Reich Gottes einbauen, die die richtige Herzenshaltung haben. Und da haben wir auf der einen Seite Dinge, die uns durch unser Erbe, durch die gefallene Welt, ich möchte fast sagen, wie in die Wiege gelegt sind. Das sind uns solche Charaktereigenschaften. Das erste, was wir schon mehrfach angesprochen hatten in dieser Woche, Stolz. Stolz oder Hochmütigkeit, aber auch Rebellion, Überheblichkeit, solche Dinge sind, die kennen wir und wir kennen auf der anderen Seite die gleichen negativen Dinge, diese Passivität, diesen Rückzug, dieses Unsichersein. Und Jesus möchte aber, dass diese Dinge bei uns abnehmen und seine Art, wie er ist, zunehmen. Und da gibt es die Dinge wie Demut, Lenkbarkeit, Gehorsam. Das sind die Dinge, die Jesus möchte. Das ist das, dass wir am Ende sagen, Jesus, ich stehe vor dir und kann eigentlich nichts. Aber ich weiß, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Das ist das. Und ich kenne das von mir selbst. Dann versuche ich mit Fleiß und mit Ehrgeiz in einer falschen Art und Weise was zu bewegen. Ich glaube, dass Fleiß und Ehrgeiz das etwas ist, was Gott benutzt. Aber im Galaterbrief, Vers 5, Vers 26, gibt es einen Unterschied. Und ich möchte euch aus der Übersetzung, aus der Hoffnung für alle, diesen Vers vorlesen. Blinder Ehrgeiz, der nur unsere Eitelkeit befriedigt, gegenseitige Kränkung und Neid, dürfen bei uns keine Rolle mehr spielen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Ehrgeiz und dem Eifer, den Gott von uns möchte, weil wir eifern für sein Reich. Wir haben das gehört, wir eifern für seine Wahrheit. Wir eifern dafür und lassen uns keinen Millimeter in einen Kompromiss hineinbringen. Wir eifern für ihn. Aber oftmals eifern wir eben für uns. Wir eifern für uns, damit unsere Stellung so halbwegs geht, damit wir gut dastehen. Aber Gott hat das bewusst so eingerichtet, dass er eben nicht in einem alles vereint hat. Das brauchen wir auch für unsere Demut und zu lernen, wie man in einem, zum Beispiel in einem Team dient. Es gibt nur einen, in dem alles vereint ist, und das ist Jesus. Und deswegen ist er das Haupt. Und so möchte ich ein Stück erzählen, wie mir das auch ging, wie ich das gelernt habe und von Gott gelernt habe, in meiner Berufung zu leben. In der Berufung zu leben, die eben Gott für mich hat und mich daran zu freuen, dass andere Berufungen haben. Und das, denke ich, das ist für uns so wichtig. Wir haben gerade, wenn wir in die Richtung Gemeindebau oder wenn Leiterschaft ansteht, dann haben wir oft diesen Druck, wir glauben, dass wir alles machen müssen. Wir glauben, wir müssen alles wissen, und das ist aber eine Lüge. Das ist nicht wahr. Gott hat jedem von euch eine Berufung auf sein Leben gegeben. Und er möchte mit dem Heiligen Geist, dass wir diese Berufung entdecken und dann in dieser Berufung leben. Und damit kommt eine Zufriedenheit, wenn du entdeckst, das ist das Zentrum deines Willens und das ist das, was er mir in mein Leben hineingelegt hat. Dann, wenn du das findest, kommt auch eine Zufriedenheit und eine Ruhe in dein Herz hinein. Du bist sehr unruhig und du bist sehr umhergetrieben, wenn du in Dingen arbeitest, in Dingen agierst, die eigentlich nicht deine Sache sind. Und in meiner Person hat mir Gott es aufs Herz gelegt. Und das habe ich eigentlich dadurch gemerkt, meine Berufung, das ist immer so eine spannende Frage, was ist denn meine Berufung, was soll ich denn tun? Und ich denke, es hängt damit zusammen, was du auch gern machst und was dir leicht fällt, wo du merkst, das sind die Dinge, die sind natürlich. Wir haben früher manchmal immer so eine Meinung gehabt, wenn der Wille Gottes ist bestimmt etwas ganz Abgeformtes immer. Etwas ganz irgendwie. Also irgendwie, wenn ich dem Herrn folge und dann kommt irgendwann mal die Berufung in das irgendwo nach Afrika oder irgendwo in der Steppe, in der Mission und irgendwo muss ich hingehen. Und viele Leute sagen, oh, wenn ich da schon dran denke, oh Hilfe, hoffentlich trifft mich diese Berufung nicht. Ich muss vielleicht meinen geliebten Job aufgeben oder dies oder das. Sicherlich, Gott fordert uns heraus. Gott fordert uns heraus, aber Gott hat, wenn er uns herausfordert, hat er auch die Anlage in unser Herz gegeben. Er hat die Anlage in unser Herz gegeben, wofür unser Herz brennt. Und dann werden die Dinge leicht. Dann werden die Dinge leicht. Also ich habe eine Beobachtung gemacht bei mir, dass mein Haus eigentlich immer voll ist. Ich bin eigentlich ganz selten alleine mit meiner Familie. Eigentlich immer sind irgendwelche Leute da. Und in der Regel essen wir zusammen und viele Male sind auch Leute da, die sind Freunde meiner Kinder oder kommen wegen meiner Frau, wegen mir und alles. Und ich habe gemerkt, wie Gott da wie er mir bestätigt, wo er sagt, dein Herz ist ein Herz eines Hirtens. Und es fällt mir leicht, mit Leuten zu reden und ich habe gerne Leute um mich. Und das habe ich mal festgestellt, dass, aber ich muss euch sagen, das war nicht immer so. Das war nicht immer so. Ich habe einen Punkt gebraucht, um zu meiner Berufung Ja sagen zu können. Oftmals sind wir mit unserer Berufung nicht zufrieden. Wir schauen auf etwas anderes und wir schauen auf den, der vielleicht eine Berufung hat zu lehren, oder wir schauen auf den, der heranwächst, einen apostolischen Dienst zu haben. Oder was auch immer. Oder ein anderer, der vielleicht wirklich von Gott berufen ist, einen apostolischen Dienst zu haben und viel unterwegs ist. Ihr müsst mal die Leute fragen, wie die manchmal denken, die sagen, ach, wäre ich nur gerne zu Hause. Oder, also es ist nicht immer so, dass wir dieses Rangordnungsdenken, ja, wenn ich nur dort oben ankomme. Und wir haben das so schnell auch in der Gemeinde, so ein Aufbau wie die Karriereleiter. Wir kennen das aus unserem säkularen Bereich. Also wer erfolgreich ist und wer was erreicht, das hat was mit Aufstieg zu tun. Das hat was mit vorwärts zu kommen. Und so teilen wir auch die verschiedenen Ämter oder Aufgaben in der Gemeinde ein und wie eine Karriereleiter. Jetzt bin ich noch im Lobpreisteam und wenn ich mich wenig verspiele, wäre ich vielleicht befördert und dann kriege ich eine Hausgruppe. Und wenn in der Hausgruppe alle von mir gut reden und vielleicht gelingt mir das, dass die dann das vor allen Dingen auch dem Gemeindeleiter oder den Ältesten sagen, dass die von mir gut reden, vielleicht wäre ich zum Diakon befördert. Aber das Reich Gottes ist keine Karriereleiter. Das Reich Gottes ist eine Familie, wo jeder seinen Platz einnehmen soll. Und ich möchte euch ermutigen, weil ich das auch so sehr gebraucht habe. Es gibt einen Platz für euch und an diesem Platz, wo Gott euch einsetzt, werdet ihr euch wohlfühlen, weil ihr wisst, ihr seid im Zentrum seines Willens. Und ihr werdet gerne diese Dinge machen. Und wenn unser Herz das erkannt hat, ist ein Mann weniger in der Gemeinde, der Probleme mit diesem leidischen Konkurrenzdenken macht. Weil das dann bei dir gestorben ist. Und wir können Konkurrenzdenken nicht als Problem im Ganzen angehen und sagen, das gibt's alles nicht. das entspringt immer wieder jedem einzelnen Herzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an den einzelnen Herzen arbeiten lassen. Das ist so das, was Gott macht. Und ich habe mal für mich so in meinem stillen Kämmerlein gebetet, habe ich gesagt, Jesus, bitte arbeite an mir und verändere mich, dass ich nicht mehr ein Problem in der Gemeinde bin. Dass ich nicht mehr ein Problem bin für andere. Wir gehen oftmals auf andere zu und sagen, ja, du hast ein Problem und du hast ein... Aber ich habe irgendwo mal erkannt, dass Jesus gesagt hat, folge du mir nach. Jetzt geht's um dich. Und er hat mir da einen Frieden gegeben, dass er gesagt hat, Frank, ich habe für dich einen Platz, der ist gut und richtig. Und er wird gebraucht im Reich Gottes. Und wenn du durch deine ganze Unsicherheit, durch deine ganzen, das ganze Hin- und Hergetriebensein, immer guckst, wo könnte ich denn jetzt noch und was ist denn hin und her, sagt du wirst nicht in den Frieden kommen. Und Gott hat mir gesagt, das sind alles diese Bausteine, wo Gott sagt, ich baue meine Gemeinde. Nicht du. Das hat auch was damit zu tun, dass wir uns auch Sorgen machen. Wir machen uns viele Sorgen. Was kommt zu kurz? Was fehlt? Zum Beispiel eine so eine Sache, wo wir möglicherweise das auch nicht so richtig wissen. In unserem Ältestenteam werden wir manchmal gefragt, ist denn der fünffältige Dienst bei euch so aufgeteilt und wie erfüllt denn ihr das alles? Es ist schwierig, bei 4 Leuten einen fünffältigen Dienst zu etablieren. Und hier hatte ich auch wieder solche Gedanken. Müssen wir alles haben? Müssen wir alles vorzeigen können? Damit keiner sagt, na, ist ja eine dünne Stelle oder ja irgendwas. Jesus baut seine Gemeinde. Und bis zu dem heutigen Zeitpunkt hat er gesagt, ihr 4 sollt meine Ältesten sein. Was er morgen sagt, weiß ich nicht, oder übermorgen. Und ich weiß, was jetzt unter uns unsere Berufungen sind. Und die füllen mir aus. Das ist das, was Gott jetzt von uns möchte. Und wir haben, also wenn er uns noch etwas fragt und mich noch etwas fragen würde, was am weitesten unterbelichtet ist oder wo wir jetzt niemand richtig definieren könnten, wäre vielleicht dieser Bereich des Evangelisten. Und ich hatte mal Phasen und Zeiten gehabt, wo ich gesagt habe, wie, wo kriegt man das her? Wie müssen wir das machen? Und dann fängst du an, unter Druck zu stehen. Dann fängst du an, hier ist möglicherweise... Hier fehlt ein Baustein. Und was müssen wir machen? Müssen wir jetzt noch einen 5. berufen, der Evangelist ist? Oder muss einer von uns sagen, okay, es ist nicht mein Ding, aber ich übernehme es, damit wir wenigstens sagen können, wir können es vorweisen. Und dann habe ich mich gefragt, warum bin ich denn so umhergetrieben von diesen Fragen? Und dann war ich mal ganz ehrlich zu mir. Das mache ich immer in meinem stillen Kämmerlein und hoffe, dass mich dann hinterher keiner fragt. Und ich habe festgestellt, weil ich Angst habe davor, es könnten mich Menschen fragen, wo ist denn bei euch der Evangelist? Und ich müsste sagen, den haben wir nicht. Wie stehen wir denn da? Axel, kannst du mal übersetzen? Und dann habe ich mir überlegt, wenn wir das vielleicht nicht haben, vielleicht gibt es eine andere Auslegung für Evangelist. Vielleicht können wir das irgendwie ein bisschen umdeuten, dass wir das irgendwie passend machen. und dass mir dann eine passende Antwort geben kann. Also Evangelist sieht bei uns so aus, dass vielleicht fällt mir was Plausibles ein, wie die Leute sagen, na gut, das kann ich akzeptieren. Und irgendwann habe ich die innere Stimme so ein bisschen verspürt, dass Jesus sagt, sag mal Frank, habe ich euch die Frage schon mal gestellt, wo euer Evangelist ist? Die Fragestellung, die ich mir aufdringen lasse, ist von Menschen, weil ich Angst habe oder Menschenfurcht habe oder weil ich denke, dass unsere Struktur das sein muss, was wir vorweisen. Aber das ist es eben nicht. Was wir vorzuweisen haben in Zwickau, ist nichts anderes als Jesus. Jesus macht's oder Jesus macht's zurzeit nicht. Und es gibt Dinge, die verstehe ich nicht. Und die weiß ich nicht und die können wir auch nicht. Und das sieht vielleicht nach außen nicht so glänzend aus, aber das ist nicht so der springende Punkt. Der Punkt ist, dass uns Jesus immer wieder daran erinnert, ich werde meine Gemeinde bauen. Und was ich damit auch sagen will, worauf ich da auch hinaus will, ist dieses ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gott möchte und will die Abhängigkeit zu ihm aufrechterhalten. Das ist das, was wir in diesen Dingen, besonders wenn wir Dinge haben, die bei uns nicht ganz, die vordergründig oder die jetzt nicht ganz passend sind oder die wir nicht beantworten können. Gott möchte, dass wir die Abhängigkeit zu ihm aufrechterhalten. Das ist wichtig, weil wenn wir auf alle Fragen eine Antwort hätten und wenn unsere Programme in allen Belangen stimmen würden und alles würde passen, wofür bräuchten wir dann noch den Herrn? Als Gast? Wenn alles stimmt, die Versammlung ist geschmückt, die Predigtdienst ist eingeteilt, die Ordner und die Kollektekörbchen stehen am richtigen Platz und alles hat seinen geregelten Gang, die Kinder sind draußen. Alles ist so, dass unser Gottesdienst in Ruhe ablaufen kann. Ich glaube, das würde den Herrn nicht sehr freuen. Wir müssen abhängig sein von ihm. Und das beginnt, dass ich die Abhängigkeit zu ihm in meinem Herzen bejahe. Wir müssen es lernen, und Gott möchte das auch, dass wir seine Denkweise übernehmen. Das ist so wichtig. Und wenn seine Denkweise in unserem Herz Platz hat, dann ordnen sich die Prioritäten anders. Dann sagen wir begehren und streben den fünffältigen Dienst an. Und sobald Gott uns etwas aufs Herz legt, was in die evangelistische Richtung geht, dann werden wir, Gott gebe uns die Gnade, gehorsam sein in diese Richtung. Aber wozu wir nicht aufgerufen sind, mit unserer Menschenkraft alles irgendwie passend zu machen, damit niemand uns irgendwie einen Vorwurf machen kann. Ich habe das in diesem Witz erzählt, dass Gott kommt nie zu spät. Und es ist in der Tat so. Wenn wir Dinge brauchen, wo wir sagen, Herr, wo sind die richtigen Leute? Wo sind die Dinge, die wir jetzt brauchen? Gott kommt. Gott bringt das hervor. Und das Problem, was wir oft haben, ist, dass wir mit unserem Menschenverstand, dass wir uns vor Gott drängeln. Wir haben manchmal dieses Problem, dass wir Gott einen Schritt vorauseilen wollen. Und wir brauchen den Frieden und die Geduld im Herrn. Natürlich, das fällt mir jetzt gerade ein, gibt es auch das Gegenteil. Es gibt also eben auch diese Passivität, wo keiner sagt, oh, wenn das der Herr nicht macht, ich weiß auch nicht, also nö, und du müsstest dich ja auch dorthin zu fahren, auf die Konferenz, müsstest ja Urlaub nehmen. Also Wir merken in diesen Dingen, es gibt immer diesen Weg in der Mitte. Und es gibt die Leute unter uns, die immer dem Herrn einen Schritt voraus sein wollen. Und wo Gott sagt, komm mal zurück, mach dir keine Angst, mach dir keine Sorgen, mach dir, tu nicht etwas, was ich jetzt von dir noch nicht erwarte und was ich vielleicht auch jemand anders gegeben habe, was jemand anders macht. Und es gibt die Leute, die brauchen diese Ermutigung und sagen, komm, kommt. Geh diesen Schritt. Zieh um. Geh woanders hin. Verlass, steig ab, wenn dein Pferd tot ist. Das haben wir jetzt vor kurzem erst wieder mal in unseren Gedanken gerufen, dass wir da so eine Geschichte hatten, so eine Vergleichsgeschichte, die eine alte Weisheit ist, wo es heißt, wenn du merkst, dass dein Pferd tot ist, steig ab und erfinde nicht Dinge, die dann diese Sache besser machen. Und Gott möchte, dass wir dort in seinen Frieden kommen, dass wir dort seine Sichtweise übernehmen. Und ich möchte mit euch mal zu einer Bibelstelle gehen, wo wir etwas merken, wie Jesus denkt und wie wir denken. Wir wollen mal aufschlagen in Markus. Neun. Und es ist erstmal eine ziemlich alltägliche Situation, ab Vers 33, Markus 9, Vers 33. Offensichtlich waren die Jünger unterwegs zum nächsten Dienstort, zum nächsten Einsatzort. Und als sie zu Hause angelangt waren, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Also eine ganz normale, alltägliche Frage, wo Jesus sagt, wie war euer Weg, wie war eure Reise, wie seid ihr hergekommen, über was habt ihr euch unterhalten? Nicht weiter schlimm, ne? Und dann wurde es auf einmal still. Da wurde es ganz still. Denn sie wussten, über was sie sich unterhalten und gestritten und debattiert hatten und wo sie unterwegs miteinander verhandelt hatten. Wo sie sich gefragt haben, wer ist denn unter uns der Größte? Und dann kommt Jesus mit seiner ganz erstaunlichen Erklärung, wo das deutlich wird, wie anders Jesus denkt und wie anders Jesus Gemeinde baut. Und hier merken wir schon alleine, und er setzte sich hin und rief die 12. Wisst ihr, da ging er nicht auf eine Kanzel und hat irgendwie gesagt, passt mal auf, jetzt stelle ich mich auf die Kanzel, sondern da hat es ganz entspannt gemacht. Jesus hat gesagt, schaut mal, ich will euch was erklären. Kommt mal her, setzt euch her, hört mir mal zu. Wenn jemand unter euch der Erste sein will, dann sei er der Letzte und euer aller Diener. Und weil er gewusst hatte, dass das, selbst das Wort, das gesprochene Wort, manchmal bei uns in ein Ohr reingeht und zum anderen Ohr wieder rausgeht, hat er das noch demonstriert und hat gesagt, er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Auch die Tatsache, dass Jesus, er sagte zu seinen Jüngern, kommt mal her, setzt euch mal her, entspannt euch mal, ich erkläre euch mal was. Und er nahm ein Kind, was sagt denn uns das? Offensichtlich waren Kinder da. es war nicht gerade Kindergottesdienst, wo die Kinder draußen waren. Er hat gesagt, schau mal, hier spielt gerade so ein kleiner Mats. Komm mal her. Und Lescher ist auf seinen Schoß genommen, in seine Arme, er hat es in sein, auf seinen Schoß genommen, seine Arme genommen und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und noch viel mehr, er nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, den er gesandt, der mich gesandt hat. Also wir sehen an diesem ziemlich einfachen Beispiel, dass die Denkweise von uns und die Denkweise von Jesus auseinandergeht. Und was sagt uns das noch, wenn Jesus sagt, schaut mal, dieses Kind, das Kind, was eigentlich nichts von alleine kann, aber das, wenn er das aufnimmt, da waren große Dinge. Das Beispiel, es gibt noch andere Bibelstellen, die uns darauf hinweisen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wisst ihr, was ich glaube, was Jesus auch dazu sagen will? Es ist eine Ermutigung an all die, die mit Minderwertigkeit zu tun haben. Ich kann nicht predigen. Ich bin wie ein Kind. Ich kann gar nicht mich vor mehr als drei Leute hinstellen, was sagen. Da flattern mir die Knie. Ich kann nichts organisieren, auch wie das andere können. Ich bin da wie ein Kind. Ich kann kein Instrument spielen. Ich werde wahrscheinlich nie vorne stehen. Kleine Kinder, die das nicht lernen, können das auch nicht. Aber Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Das heißt nicht, dass wir nichts tun oder nichts lernen sollen, sondern sagt, aus diesem Potenzial der Niedrigkeit, da baue ich was. Wer der Erste sein will, der hat die Gefahr, dass er an der Tafel sitzt, wie wir das im Wort Gottes lesen, und wo Jesus kommt und sagt, mein lieber Freund, dieser Platz ist für einen anderen Gast, setz dich mal bitte hinter. Kein guter Gedanke, ne? Peinlich. Aber wenn Jesus kommt und sagt, du denkst, dass du nichts kannst, du denkst so schlecht von dir, du denkst, dass du nichts hinkriegst, komm mal vor. Du, das ist dein Teil von dem Dienst, ist so viel. Und den Rest, meinetwegen, wenn das Glas fast alle ist, und das der Dienst ist, das volle Glas ist ein vollwertiger Dienst. Und das, was du zusammenbringst, ist vielleicht das, oder vielleicht bringst du nur so viel zusammen. Du musst sagen, ja, das bin ich. Mehr bin ich nicht. Aber das ist nicht das Problem. Weil Jesus kommt dann und sagt, pass auf, ich fülle das auf. Ich mache das voll, ich mache das ganz voll. So. Ich wollte dir bloß deinen Dienst zeigen. Wie vollwertig oder wie leer dein Dienst ist. Das ist dein Dienst, den Jesus für dich vorhat. Das ist das, wozu er dich benutzen will in der Gemeinde. Nicht weniger. Und ihm war's. Und wenn das, was ich da noch drin gelassen habe, vielleicht noch ein bisschen weniger gewesen wäre, wäre das auch kein Problem gewesen für Jesus. Das Maß, was du fertig bringst, ist nicht das Maß, was Jesus in dir tun kann. Es liegt an dem Maß, was du Jesus in dir tun lässt. Das ist der Unterschied. Es geht nicht um die Menge dessen, was du kannst, sondern es geht um die Menge dessen, was du von Gott her zulässt, was du in dich hineinfließen lässt. Und da in dieser Sache sollst du deine Berufung entdecken. In diesem Maß sollst du das lernen, dass Jesus mit dir ist. Und ein weiteres Ziel oder was mir von meinem inneren Herzen so wichtig ist, dass ich möchte in jedem von uns, der zu mir gehört, und ich möchte das in jedem von euch, und ich möchte, dass ihr das auch weitertragt, dass Jesus möchte, dass eine Lebensfreude in uns ist. Eine Lebensfreude in der Nachfolge ist Lebensfreude. Und wir haben oftmals das Problem, dass wir in der Nachfolge und im Gemeindebau wird alles immer komplizierter. Es wird alles immer schwerer, immer undurchsichtiger. Und das ist nicht das, was Jesus möchte. Jesus möchte uns eine Lebensfreude geben. Und die Lebensfreude ist nicht abhängig von den Umständen. Die ist abhängig von dem Maß, wie sehr du am Herzen des Vaters bist und bleibst. Axel hat das schon erwähnt, und es gäbe viele Geschichten zu erzählen von unserer Gemeinde und von unserer Tätigkeit als Leiter, aber nicht nur wir als Älteste. Ich könnte jetzt jeden Jupsleiter auch vorholen von uns oder jeden anderen. Das gibt Dinge, wo man Umstände, wo wir alle Umstände erlebt haben, wo du gesagt hast, weißt du was, ohne mich. Wo die Umstände es sagen würden, weißt du was, das ist nicht zu schaffen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Aber Gott möchte, dass wir nicht abhängig sind von den Umständen, sondern möchte Abhängigkeit von ihm. Und damit kommt Freude in unser Herz. Damit kommt die Freude an ihm. Auch in widrigen Umständen. Die Freude am Herrn. Und es ist auch sehr wichtig, wenn die Freude des Herrn kommt, das ist nicht nur so was Abstraktes oder so, und dann setzen wir das Lächeln auf und für den Herrn und dann lächeln wir. Nein, eine wirkliche Freude in unserem Alltag. Dass wir befreit sind zu lachen, dass wir befreit sind zu scherzen, dass wir ich wollte das jetzt mal so zu sagen, dass wir auch die Dinge im Gemeindebau leicht nehmen können, weil sie auf Jesu Schultern liegen. Also eine Sache auf die leichte Schulter nehmen, heißt, dass ich gar nicht, das heißt nicht, dass wir immer so sagen, ja, du nimmst die Sache doch gar nicht ernst, sondern wir sollen die Dinge leicht nehmen, weil Jesus die Dinge trägt. Und wir sollen eigentlich, wenn wir von unserem eigenen Herzen und von unserer Stellung, wie wir neben Jesus im Gemeindebau stehen, haben wir eigentlich mehr die Rolle der Zuschauer. Wir schauen eigentlich mehr zu, wie Jesus Gemeinde baut. Und unser Part ist zu beten, abhängig zu bleiben. Natürlich gibt es da Wünsche und gibt es da Dinge, die Jesus in unser Herz hineinlegt. Und das ist auch richtig. Aber Jesus möchte, dass wir da in einer Abhängigkeit zu ihm bleiben. Jesus. Ich hatte auch gerade den Gedanken, eigentlich jetzt zu beten. Ja, ist okay. Axel bestätigt das gerade, diesen Gedanke, den ich gerade hatte, dass wir jetzt eigentlich mal mit dieser Sache zum Herrn gehen sollten und beten sollten. Mit diese ganze Thematik Minderwertigkeit und diese ganze Thematik, dieser Druck, diese, was ist, wenn ich was falsch mache? Was ist, wenn ich es nicht hinkriege? Was ist, wenn es nicht passt vor den Menschen? Und dass wir mit dieser Sache, wen das betrifft, dass wir da zum Herrn gehen und genau eigentlich das machen, was ich versucht habe auszudrücken, zu sagen, Herr, tu du was. Tu du was an den Herzen. Wir können hier viel predigen und wir wollen gerne viel predigen. Wir wollen gerne etwas weitergeben, was Gott uns geschenkt hat. Aber die Veränderung an den Herzen, die notwendig ist, die kann nur der Herr machen. Das ist die Kraft aus der Höhe. Das ist die Kraft, die im Wort Gottes ist. Das ist die Kraft, die direkt von Gott kommt. Und das ist der Bereich, wo wir schon Zeugnis davon gegeben haben. Wir müssen uns in den Bereich des Übernatürlichen begeben. Das ist das, was uns unterscheidet von jedem Firmenmanager, die Wiederbelebungsprogramme für halb abgestorbene Firmen aufsetzen und versuchen, da irgendwelche Konzepte zu erarbeiten. Wir begeben uns mit den Dingen in den Bereich des Übernatürlichen, um zu sagen, Herr, ändere du was an den Herzen. Lass uns es tun. Und vielleicht sollen diejenigen, die diesen Bereich, die diese Angst haben, was falsch machen zu können, die diese Minderwertigkeit, dieses Kleindenken haben und sagen, was soll ich im Gemeindebau oder meine Berufung ist überhaupt nicht klar und vielleicht ist sie gar nicht wichtig. Diese Sachen, dass wir das jetzt zum Herrn geben und dass wir beten, dass Gott etwas tut, dass er etwas verändert und dass er sagt, ja tatsächlich, dein Reich ist ein herrliches Reich. Und das ist so schön, wieder mit deinen Augen zu sehen. Es ist so schön, wieder mit dir zu lachen. Mit den Augen des Herrn zu sehen. Wir sehen zu viel mit den Augen unseres Verstandes, unserer Persönlichkeit. Aber wir sollen mit den Augen des Herrn sehen, dass wir wertgeachtet sind, dass wir Stärke haben, dass wir stark sind, für den Herrn etwas aufzubauen. Kommt, lasst uns beten. Vater, ich komme zu dir und wir kommen zu dir, dass du etwas tust, was wir nicht tun können. Und das will ich auch nicht tun. Du sollst das tun. Vater, und wir nehmen diesen Moment als einen Moment, wo du tief in unser Herz schauen kannst. Egal wer wir sind, welche Stellung wir haben, was wir auch für einen Ruf vor Menschen haben. Das, was eigentlich keiner weiß, wie es uns geht, tief in unserem Herzen, die Zerrissenheit, die Ängste, die Dinge, die wir am liebsten gar nicht ans Licht bringen wollen. Verändere du das. Heiliger Geist, komme jetzt du in die Herzen und schneide du das weg, was nicht von dir ist. Ich bete, dass du jede Minderwertigkeit wegnimmst, dass du jedes Menschendenken, was wir selbst einschätzen, zwischen hoch und tief und wie viel unser Dienst wert ist oder nicht wert ist und ob wir überhaupt einen haben, ob wir würdig oder unwürdig sind, wir sind würdig in dir. Und diese Demonstration, dass du uns auffüllst, Herr, füll du das auf, was wir nicht haben. Das, was uns fehlt. Und ich komme doch selbst zu dir, es ist so viel, was mir fehlt. Und ich glaube, dass es vielen Geschwistern so geht. Und wir sind bemüht, irgendwo Theater zu spielen. Wir sind bemüht, irgendwo die Facette und die Fassade aufrechtzuerhalten. Und wir brauchen das gar nicht. Wir brauchen das gar nicht. Du füllst das auf. Du kommst und du heilst das. Oh Jesus, wir sind wertgeachtet. Wir sind wertgeachtet in dir. Wir sind wertgeachtet. Wir haben es nicht nötig, nach leerem Ruhm zu trachten, sondern wir haben unsere Ehre in dir. Wir haben unsere Ehre in dir. Komm, komm, Heiliger Geist. Komm, bring diese Freude. Bring diesen Geist, diesen Überwindergeist, der sagt, ja, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Halleluja, meinem Gott kann ich so große Dinge tun.
Der Herr sagt geradezu viel unter uns. freust dich gerne hin, dass ich dein Papa bin. Das ist dein.